Energietage 365. Der Podcast zur Energiewende und Klimaschutz.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Energietage-Podcastes, den wir wieder in Kooperation mit Energiet, in Personen vom Chefredakteur, dem lieben Chris Seelus, gemeinsam produzieren. Wir freuen uns sehr, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu können, Herrn Rainer Hoffmann vom Rat für nachhaltige Entwicklung, ehemaliger DGB-Vorsitzender. Und Sie ahnen es, wir werden uns sehr stark um soziale Fragen der Energiewende in Deutschland bemühen. Lieber Chris, es ist ja schon fast Tradition, stell du dir an die erste Frage.
Lassen Sie uns doch so einsteigen, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern, die das vielleicht nicht so genau auf dem Schirm haben, erstmal kurz erläutern, was macht der Rat für nachhaltige Entwicklung eigentlich?
Der Rat für nachhaltige Entwicklung wird dieses Jahr 25 Jahre jung, wurde 2001 eingerichtet von der damaligen rot-grünen Bundesregierung mit Gerhard Schröder und Joschka Fischer. Und es war damals die Anforderung, und das hat sich wenig geändert, dass in allen Fragen der Nachhaltigkeit dieser Rat, der sich aus 15 Mitgliedern zusammensetzt, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, aus der Wirtschaft, aus Umweltverbänden, aus den Gewerkschaften, aus der Wissenschaft, die Bundesregierung berät und auch die öffentliche Debatte über nachhaltige Entwicklung stimulieren soll. Und jetzt ist in der Tat die Nachhaltigkeit ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das ist auch ein sperriger Begriff. Worüber reden wir eigentlich? Und das knüpft an unter anderem an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, die sozusagen international oder weltweit versuchen, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, aber auch unseren Planeten so zu entwickeln, zu gestalten, dass wir mit dem Naturverbrauch vorsichtiger umgehen, also nicht mehr verbrauchen, als wie dieser Planet denn letztendlich auch wieder sich regenerieren, erneuern kann, dass wir das Klima schützen. Wir alle wissen, die planetaren Grenzen sind durch menschliches Handeln fast erreicht, wenn wir das Klima, das Pariser Klimaabkommen, die Zielsetzung, die Erderwärmung auf 1,5, maximal 2 Grad einlösen wollen, dass wir zukünftig nachhaltiger wirtschaften und leben müssen. Und mein besonderer Zugang ist, dass wir das nicht nur aus der Perspektive der Umwelt, der Ökologie betrachten, sondern Nachhaltigkeit hat immer 3 Säulen. Wir müssen wirtschaftlich erfolgreich sein, es muss aber auch sozial gerecht zugehen und wir müssen unsere Umwelt schützen. Und das sind die 3 Parameter, an denen wir Nachhaltigkeit in allen Politikbereichen versuchen zu verankern und immer der Frage nachzugehen, wird dem Ziel der Nachhaltigkeit in dem, was wir machen, politisch, aber auch ökonomisch, wird das dem gerecht.
Es gibt ja eine ganze Menge Räte, Wirtschaftsweise, Umwelt und. Haben Sie einen speziellen Erfolgsfall, wo Sie sagen können, na, das hat unser Rat durchgesetzt, da haben wir einen wichtigen Impuls gegeben in den letzten Jahren?
Ja, wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, einige ganz erfolgreiche Beratungen organisiert, als aber auch Projekte durchgeführt. Beispielsweise ein Produkt des Rats für nachhaltige Entwicklung der letzten Jahre war der sogenannte DNK, der Deutsche Nachhaltigkeitskodex. Wir wissen, die Unternehmen sind verpflichtet, zukünftig ihre nachhaltigen Geschäftsstrategien offenzulegen, darüber zu berichten. Das basiert weitestgehend auf europäischen Rechtsvorgaben. Und da war häufig die Kritik, dass das alles sehr bürokratische Verfahren sind und die Unternehmen ständig Daten sammeln müssen und das alles nur eine Belastung ist. Und gerade für kleinere und mittlere Unternehmen. Und da haben wir gesagt, naja, also das kann man auch vereinfachen, dass wir einen Kodex zur Verfügung stellen, gerade für kleinere und mittlere Unternehmen, die nicht zwingend berichtspflichtig sind, weil die Berichtspflichtigkeit denn erst ab einem bestimmten Umsatz oder einer bestimmten Unternehmensgröße bezogen auf die dort arbeitenden Menschen, erfolgt. Und dass wir diese unterschiedlichen Berichtspflichten zusammenführen und eine Checkliste geben, um das vereinfacht zu sagen, an denen sich die Unternehmen orientieren und dann ihre Berichte verfassen können. Und wichtig ist dabei immer wieder mal festzustellen, dass es eben nicht nur um Berichtspflichten geht. Ja? Das Ganze hat ja das Ziel, dass die Unternehmen auch ein Stück weit eine Sensibilität entwickeln, was sie tun können, um eben den nachhaltigen oder den Kriterien des nachhaltigen Wirtschafts gerecht zu werden und am Ende damit auch erfolgreicher sein werden. Weil nachhaltiges Wirtschaften heißt beispielsweise Ressourcen schonen, energieeffizient zu arbeiten. Und das sind alles Elemente, Aspekte, die uns unsere Wirtschaft, aber auch die Unternehmen langfristig erfolgreicher machen. Und dieser deutsche Nachhaltigkeitskodex ist sehr gut angenommen. Er wird jetzt gerade sozusagen weiterentwickelt und ist digital zugänglich. Und wir sind mittlerweile über 1800 Unternehmen, die damit arbeiten. Das ist ein schöner Erfolg.
Super. Wir werden ja gleich noch aufs Thema Wärmeplanung kommen. Zu diesem Thema sind Sie auf die Energietage hier nach Berlin eingeladen worden. Aber holen Sie uns doch vielleicht noch mal kurz ab bei der generellen Zugangsthematik zum Thema Energie, die der Rat für nachhaltige Entwicklung hat.
Also unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftsmodell basiert natürlich seit 150, 200 Jahren auf fossilen Energieträgern. Wir haben eine industrielle Revolution, da kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ich war gerade am Wochenende in Recklinghausen. Ruhrfestspiele ist so einmal im Jahr, 3. Mai, ein wunderbares Ereignis, das immer daran erinnert, dass dieses Ruhrgebiet eines der Quellen für Reichtum in Deutschland war, weil damals wurde auf der Basis von Kohle in Deutschland Energie gewonnen, daraus wurden Stahlunternehmen oder Stahlwerke sind daraus entstanden, alles unter doch ziemlich schwierigen Bedingungen. Damals noch nicht in dem Bewusstsein, dass das CO2 emittiert in einem Maße, was unseren Planeten ein bisschen in Unwucht bringt. Und wir haben jetzt erkannt, dass wir dieses Wirtschaften nicht mehr auf der Basis von fossilen Energieträgern, Öl, Kohle, erfolgreich weiter betreiben können, wenn wir nicht den Kollaps unseres Planeten Erde in Kauf nehmen wollen, sondern haben jetzt das gigantische Vorhaben vor uns, umzustellen auf erneuerbare Energien. Und da sage ich natürlich als alter Gewerkschafter, wir wollen in Deutschland, aber auch in Europa Industrieland bleiben. Und wenn wir Industrieland bleiben wollen, dann brauchen wir natürlich Energien. Die Grundstoffindustrien, Chemie, Stahl basieren auf Energie, sind sehr energieintensiv. Die Zementindustrie, die Glasindustrie. Wir alle wollen diesen industriellen Wohlstand erhalten, aber bitte nicht mehr zulasten unserer Natur, sondern auf der Basis von erneuerbaren Energien. Und das dringt durch alle Gesellschaftsbereiche und ist, wie ich finde, ein fantastisches Umbauprojekt. Viele reden von der Transformation. Transformation ist so ein bisschen ein technischer Begriff und Menschen wollen nicht einfach transformiert werden. Da haben viele ganz negative Erfahrungen mit. Aber die Vorstellung, dass wir hier was bauen, dass wir unsere Wirtschaft umbauen auf der Grundlage von erneuerbaren Energien. Ich finde, das ist eine gigantische Aufgabe, die sehr, sehr viele Perspektiven beinhaltet, wenn wir es gut hinkriegen und unseren Wirtschaftsstandort und unseren Industriestandort langfristig dann auch sichern wird und damit verbunden auch gute Arbeit. Menschen, die diesen Umbau letztendlich bewerkstelligen, ja, identifizieren sich ja auch mit ihrer Arbeit. Und wenn Sie wissen, das ist mehr als nur Broterwerb. Natürlich müssen die Löhne stimmen. Deshalb sage ich als Gewerkschafter, wir brauchen anständige Tariflöhne, wir brauchen Betriebsräte, wir brauchen Mitbestimmung. Aber das Produkt, was wir erstellen, ja, dass das so eine tolle Zukunftsperspektive hat, da kann ein Schuh draus werden. Und da engagieren wir uns als Rat für nachhaltige Entwicklung sehr, dass dieser Umbau gelingt. Wir sagen immer auch gerne, wir sind für eine gelingende Nachhaltigkeit, gelingend für die Menschen, für die Umwelt und für die jungen Generationen, für sichere zukünftige Perspektiven.
Sie sprechen von einem fantastischen Umbauprojekt, auch mit eigener Begeisterung, wie wir hören. Aber die Begeisterung im Lande ist in den letzten Jahren so ein Stück weit abhanden gekommen. Einerseits in der Industrie, Sie haben das gerade angesprochen. Wir haben natürlich ein Problem bei der Bezahlbarkeit der Energieversorgung, aber auch bei den normalen Haushalten. Da war aller Voraussicht nach ja die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz im letzten Jahr ein gewisser Kipppunkt. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, damit die Diskussion hier wieder positiver gestaltet werden kann?
Ich bin davon überzeugt, dass wir ganz viele Unternehmen im Lande haben. Das sind große Konzerne, aber auch viele mittelständische Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau. Die haben komplett verstanden, wir gehen in Zukunft Richtung nachhaltige Entwicklung. Dabei gibt es natürlich immer auch Zielkonflikte und Partikularinteressen. Und was wir auch als Rat immer wieder sagen, ist, wir müssen diese Zielkonflikte offenlegen, wir müssen sie transparent machen. Und natürlich gibt es damit verbunden auch Verteilungskonflikte. Das ist nicht einfach mal eben so ohne Konflikte zu bewerkstelligen. Aber die Frage ist doch, wie gehen wir mit den Konflikten um? Und im letzten Jahr mit dem Gebäudeenergiegesetz, was im Volksmund dann als das Heizungsgesetz, der Heizungshammer, diskreditiert wurde, da ist einiges in der Tat schiefgelaufen. Ja, das muss man einfach sagen, weil die soziale Dimension dieser Energiewende muss immer am Anfang mitgedacht werden. Und man muss den Menschen am Anfang Sicherheit geben, Perspektiven geben, dass wir das im Blick haben. Und es ist doch leider die traurige Realität, dass die Menschen mit kleinen, mittleren Einkommen in der Regel in solchen Stadtteilen wohnen, wo wir die höchsten Umweltbelastungen haben, die in Mietswohnungen wohnen, in Mietshäusern wohnen, mit der geringsten energetischen Gebäudeverfassung, die nicht die Kosten haben oder nicht die Einkommen haben, um beispielsweise eine Wärmepumpe zu installieren und viele, viele Dinge mehr. Und wenn ich das mit meinen Überlegungen an den Anfang stelle und dafür auch Lösungen anbiete und natürlich immer wieder auch deutlich mache, es geht um Verteilungskonflikte, weil die Menschen mit kleinem und geringsten Einkommen haben den geringsten CO2-Fußabdruck.
Und die geringsten Spielräume.
Und die geringsten Spielräume. Und sind aber gemessen an ihrem Einkommen bei 2.500, 3.000 Euro im Monat am stärksten betroffen und können es einfach nicht stemmen. Diejenigen mit hohen Einkommen, die mit den SUVs und dreimal im Jahr mit dem Flieger, wo immer auch hin, haben eine ganz andere Relation und die trifft es nicht so sehr, wenn die CO2-Preise jetzt steigen. Ja? Wir haben eine Debatte über das sogenannte ETS-System, European Trade Emission System, Trading System. Das ist den Menschen auch schon viel zu abstrakt. Und wenn sie jetzt immer nur Sorgen haben, Angst haben, da steigen die Kosten ins Unendliche. Und ich kann mir ein Elektroauto, weil es viel teurer, noch viel teurer ist, nicht leisten. Ich habe keine Sicherheit, dass die Infrastruktur so aufgebaut ist wie eine normale Tankstelle, dass ich jederzeit dann auch meine Batterie wieder aufladen kann. Das verunsichert. Und dann haben wir leider auch die Erfahrung in Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern, dass es ein enormes Verhetzungspotenzial bietet für die Parteien, die keine Veränderung wollen, sondern die in den Rückspiegel gucken, back to the future, und daraus politisches Kapital schlagen. Und dann wird daraus auch ein Problem für unsere demokratische Verfasstheit. Das heißt, ich muss zwingend die Menschen auch mit kleinen, geringen Einkommen immer zum Ausgangspunkt von Überlegungen zu machen, wie kann uns das gelingen.
Können Sie das konkretisieren in Bezug auf die Diskussion um die kommunale Wärmeplanung? Weil meine Befürchtung war lange Zeit, dass das, was mit dem sogenannten Heizungsgesetz passiert ist, sich auf kommunaler Ebene natürlich hervorragend wiederholen lässt. Ja, wenn man in über 10.000 Kommunen mit der Aufgabe der konkreten Ausgestaltung auch noch mit Konsequenzen versehen, ohne ihnen das Rüstzeug zu geben, die sozialen...
Absolut.
Genau. Aber haben Sie da aus Sicht des Rates eine Strategie entwickelt?
Ja, natürlich. Wir sagen gerade, was diesen Umbau betrifft, das, was wir jetzt mit der kommunalen Wärmeplanung erleben, dass die Menschen eine klare Orientierung bekommen, Sicherheit bekommen, sowohl als Mieter, als aber auch als Eigentümer einer Eigentumswohnung oder eines Reihenhauses. Was da passiert, ist Planungssicherheit auch für mich, dass ich ein ganz klares Angebot bekomme, gibt es zentrale Lösungen über Fern- und Nahwärme, an denen ich angeschlossen werden kann, oder brauche ich dezentrale Lösungen, wie beispielsweise eine Wärmepumpe? Und wie wird dieses ein Stück weit sozial flankiert, wenn ich ein Einkommen habe, das nicht ausreicht, um diese Investition alleine zu stemmen? Und bei den Mietern sagen wir, wenn die Vermieter meinen, dadurch das zu missbrauchen in einer gewissen Weise, dass daraus weitere Mieterhöhungen entstehen, die leider in vielen Städten Deutschlands heute schon so exorbitant hoch sind, dass die Wohnungsfrage mit einer der sozialen Fragen schlechthin ist und über die Wärmewende jetzt sozusagen nochmal Belastungen auf die Menschen zukommen, dann sagen die, machen wir nicht mit. Also sagen wir beispielsweise, wir brauchen sowas wie Warmmietenneutralität. Warmmietenneutralität hört sich sehr technisch an, aber bedeutet doch auch, wenn ich dann über erneuerbare Energien zukünftig meine Wärme sicherstelle, erneuerbare Energien werden langfristig deutlich günstiger. Und was wir wissen, ist aufgrund der CO2-Bepreisung, dass fossile Energieträger auf jeden Fall teurer werden.
Direkt eingehakt, weil das ist ja eine spannende Diskussion, die Chris viel besser kennt als ich. Warmmietenneutralität ist natürlich bislang auch schnell diskreditiert worden als Hemmschuh für energetische Modernisierungsfragen im Erzeugungsbereich, sage ich mal. Und jetzt stehen wir vor der Diskussion, das wird alles kosten, die Transformation. Die Kosten müssen irgendwo bleiben. Und wenn man jetzt die Warmmietenneutralität so definiert wie bislang, dann werden wir weiterhin mit der Transformation, weiß Gott, nicht so schnell vorankommen wie bisher. Das würdest du jetzt vielleicht noch ein bisschen ergänzen, was ich hier so ansatzweise gesagt habe?
Es leitet sich einfach die Frage daraus ab, sehen Sie diese Gefahr auch? Weil wir haben natürlich zwei Stellhebel. Einerseits, um die Wärmewende voranzubringen, geht es um einen Technologieaustausch. Aber wir dürfen die Gebäudehülle nicht vergessen. Mein Eindruck ist durchaus, das passiert in der Energiebranche schon auch irgendwie ein Stück weit, dass die Gebäudehülle vergessen wird. Auch das hat Diskreditierungspotenzial. Über die Gebäudedämmung wurde schon viel gesprochen, nicht nur Positives. Sehen Sie da eine Gefahr, dass dieses Zusammenspiel, dass wir da schon wieder irgendwo an so einer Art Kipppunkt sind?
Ja, natürlich ist das Risiko da. Überhaupt gar keine Frage. Und wir haben ja immer noch keine Antwort darauf, wie beispielsweise die steigende CO2-Bepreisung bei den Menschen mit geringen, mittleren Einkommen, wie da die Entlastung sichergestellt werden soll. Wird das, was der Staat an Mehreinnahmen hat, über den CO2-Preis, der perspektivisch steigen wird, aufgrund des sogenannten ETS-Systems, wird dieses zurückgegeben an die Bürgerinnen und Bürger, und zwar nicht mit der Gießkanne, sondern an diejenigen mit geringen, mittleren Einkommen. Da kann man dann drüber reden, wie wir dieses geringe, mittlere Einkommen definieren. Das ist ein politischer Prozess, da muss man sich dann verständigen. Und gibt es dann Ausgleich, sodass am Ende des Tages uns ganz gut geht, um die Akzeptanz zu fördern, die Menschen mit den geringeren Einkommen am Ende des Tages noch 30 Euro mehr im Monat haben und dadurch einen kleinen zusätzlichen Einkommensgewinn erzielen. Und die, die sich's leisten können, die kriegen aber keine Rückvergütung, sondern da wird ein Teil, das ist ja die Frage der Verteilung, ein Teil der Gewinne des, für den Staat über die CO2-Bepreisung eben genutzt für weitere Umbaumaßnahmen in der Daseinsvorsorge, im Ausbau beispielsweise von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Die Investitionsbedarfe in unserer Gesellschaft, in die öffentliche Daseinsvorsorge, sind ja gigantisch. So, und da könnte man ein klug angelegtes Konzept der CO2-Bepreisung mit den Elementen Rückverteilung an die mittleren, unteren Einkommen und Stärkung öffentlicher Investitionen in die Daseinsvorsorge miteinander verbinden. Und wenn ich das auch noch klug den Menschen versuche, dann auch kommunikativ näher zu bringen, dann kann da wirklich eine Win-Win-Situation draus entstehen. Und Menschen, glaube ich, haben ja grundsätzlich, das haben viele, viele Umfragen immer wieder gezeigt, eine hohe Sensibilität, A, dass wir gegen den Klimawandel was tun müssen, dass wir handeln müssen. Aber sie haben natürlich eben auch eine feine Sensibilität, geht das dabei gerecht zu? Und diese Gerechtigkeitsfrage müssen wir immer mit bedenken, darauf Antworten geben. Dann wird die Zustimmung der Menschen deutlich größer sein und wir kommen aus diesem Kulturkampf raus, den die Politik zum Teil auch mit verurteilt hat. Ich nenne nur, das fing an mit dem sogenannten Habeck'schen Heizungshammer, was dann die Medien oder ein großer Teil der Springerpresse instrumentalisiert hat und verunglimpft hat und die Menschen auch verunsichert hat. Oder wenn ich jetzt in den Koalitionsvertrag reinkomme, wir schaffen das Gebäudeenergiegesetz ab. Naja, das machen sie doch gerade gar nicht. Also sie justieren es nach. Aber da findet sozusagen dieser Kulturkampf schon im Koalitionsvertrag statt. Und da wehre ich mich gegen. Da sage ich ein bisschen mehr Sachlichkeit, ein bisschen mehr Aufklärung, ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen mehr Zuversicht, dass wir auch zur Sicherung und Stärkung unserer Demokratie nach vorne gehen müssen und Konflikte klar benennen, aber auch immer gucken, ringen um gute Lösungen, die bei den Menschen auf Akzeptanz stoßen.
Vielleicht darf ich da noch mal einhaken mit dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz. Es soll ein neues Gesetz sein. Es hat einen anderen Namen als vorher. Geht die Regierung ja doch immerhin an zwei Stellen vielleicht einen Weg, den sie gerade beschrieben hat. Einerseits gibt es mehr Wahlfreiheit, weil jetzt eben doch noch unter bestimmten Voraussetzungen der Einbau einer Gasheizung möglich ist. Und andererseits gibt es eine Kostenverteilung. Sie haben von einer
Also ich befürchte, das Gesetz ist ja noch nicht, wir haben die Eckpunkte und wir wissen einiges, aber noch lange nicht alles. Und selbst wenn im Kabinett ein Gesetzesentwurf verabschiedet wird, wissen wir noch nicht, wie er dann im Bundestag, aus dem Bundestag und das Parlament damit umgeht. Aber das, was wir gegenwärtig sehen, ist gefahrengeneigt aus meiner Sicht. Weil Biomethan als alternativen Brennstoff zu nutzen, wie Sie sagen, wissen wir überhaupt nicht. A, haben wir überhaupt ausreichende Menge? B, brauchen wir ihn nicht für andere Zwecke industrieller Nutzung und nicht nur für Wärmeerzeugung und Konsum? Und wie ist die Preisentwicklung? Das ist ein Risiko. Und es führt dazu, was wir als Rat immer empfohlen haben, wir brauchen Planungssicherheit. Und hier wird die Planungssicherheit wieder genommen. Und das ist ein Hindernis. Und es hat nichts mit Technologieoffenheit zu tun, aber wir müssen auch ganz klar sagen, Gas ist eine Technologie von gestern. Wir werden sie im gewissen Maße brauchen, ja. Das ist überhaupt gar nicht strittig. Aber ob wir sie für Wärme brauchen oder für andere industrielle Zwecke, insbesondere im Hinblick auf die preisliche Entwicklung über den ETS, also über die CO2-Bepreisung, da wäre ich doch dafür gewesen, dass man hier bei einer klaren Konturierung bleibt, die im Gebäudeenergiegesetz festgelegt war, mit dieser 65%-Quote, was die Gasheizungen betrifft. Und wir doch jetzt wieder diesen Wahnsinn erleben, zum 30.06. sollte das Gebäudemodernisierungsgesetz verabschiedet sein, weil das Gebäudeenergiegesetz, was es ersetzen soll, tritt zum 1.07. in Kraft. Und es ist eine absolute Verunsicherung. Was macht das Kabinett in den letzten Tagen? Verlängert das Ganze nochmal um 6 Monate bis Ende des Jahres und die Menschen bleiben weiterhin mehr oder weniger im Dunkeln. Das halte ich für keine kluge Politik.
Ist die Politik an dem Punkt eigentlich primär Sachpolitik oder Machtpolitik? Stichwort Berücksichtigung der Landtagswahlen und Ähnliches.
Das ist immer natürlich ein Stück weit auch Machtpolitik. Das geht immer um Mehrheiten. Es geht aber auch um Interessen. Und es geht um partikulare Interessen. Und es geht um Machtressourcen. Wer setzt sich wie durch? Gegenüber Parteien, gegenüber Regierungen, gegenüber Koalitionen. Und da brauchen wir immer einen klugen Ausgleich. Aber der sollte nach Möglichkeit auf Grundlage rationaler Vernunft und zur Kenntnisnahme der Erkenntnisse gestützt sein, die uns vorliegen. Und was, glaube ich, vorliegt und wo es grundsätzlich keinen Dissens gibt, auch wenn man meint, man müsse das jetzt hier nochmal um ein paar Jahre verlängern, ist, dass wir aus Gas genauso wie aus Kohle aussteigen werden. Und wir werden, als Ökonom sage ich, klug beraten, wenn wir weiter beschleunigen, gerade vor dem von Ihnen angesprochenen geopolitischen, tektonischen Verschiebungen, die wir gegenwärtig erleben und den damit einhergehenden geoökonomischen Veränderungen und Interessenslagen. Warum zum Teufel brauchen wir Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten? Das ist viel zu teuer und hat überhaupt gar keine Perspektive. Und warum muss ich Kraftwerkskapazitäten über die Maßen hin aufbauen, die wir auf absehbare Zeit nicht brauchen? Natürlich brauchen wir sie im gewissen Umfang, aber doch nicht in dem, was da gerade gegenwärtig diskutiert wird. Und das wird ein Wettbewerbsnachteil für uns sein, weil wenn wir da wirklich zügig vorangehen, da kann ich nur empfehlen, schaut euch das in China an. Und ich bin nun überhaupt gar kein Freund dieser politischen Verfasstheit, dieses ökonomisch potenten Wettbewerbers, Systemgegners, wie immer man ihn nennt. Aber die machen es verdammt klug. Und wir fallen weiter zurück. Wir haben das erlebt in der Solarindustrie. Diese Industrie ist komplett aus Deutschland verschwunden. Wir haben sie aufgebaut, wir haben sie entwickelt. Wir erleben es in anderen Technologiefeldern. Bei der E-Mobilität sind die Chinesen auf der Überholspur und wir fahren im Rückspiegel hinterher. Das kann nicht gut gehen. Deshalb sage ich durchaus ambitioniert, auch mit ein bisschen Mut, voranschreiten und den Pfad, den wir eingeschlagen haben, klug beibehalten, um als First Mover, auch als Unternehmen, die wir ja im internationalen Wettbewerb stehen, langfristig Wettbewerbsfähigkeit zu behalten oder in Teilen sie auch zurückzugewinnen.
Jürgen, ich denke, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und wir haben einige sehr klare Botschaften vernommen.
Ja, Herr Hoffmann, ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben sehr wichtige Positionen in sehr wichtigen Themenfeldern von sich gegeben, die wir jetzt unter die Leute tragen werden.
Das freut mich sehr, weil ich glaube, wir haben alle ein gemeinsames Interesse. Wir sind verliebt in der gelingenden Transformation, in der gelingenden Nachhaltigkeit. Dabei ist das Energiethema, die Energiewende, eines der ganz, ganz zentralen Themen. Und ich habe große Zuversicht, on the long run werden wir es wuppen und erfolgreich nach vorne schauen können.
Herzlichen Dank.
Energietage 365. Der Podcast zu Energiewende und Klimaschutz.